Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Guten Morgen, schön euch zu sehen. Als ich 18 war, also ich bin jetzt 28, da habe ich noch zu Hause gelebt. Und es kam immer wieder dazu, dass meine Mutter beruflich verreist ist, so für eine Woche oder sowas. Sie war ja alleinerziehend. Und mein großer Bruder war mittlerweile verheiratet und ausgezogen. Und dann war ich halt so eine Woche alleine zu Hause. Und das war eine besondere Sache für mich. Ich weiß, für die Oldies unter euch ist es nicht so besonders. Ihr habt mit 18 geheiratet, mit 19 das Haus wahrscheinlich in Eigenleistung gebaut. Und mit 20 ist das erste Kind dann gekommen. Ich war noch nicht so gut vorbereitet auf das Leben. Das war was Besonderes, okay? Also hat meine Mutter dann alles vorbereitet. Die hat die Wäsche gewaschen, die hat sogar vorgekocht, dass ich die Sachen einfach nur noch in die Mikrowelle reintun muss. Ohne Alufolie am besten. Und dann war aber eine Sache, die war ganz, ganz wichtig. Und zwar die To-Do-Liste. Dass sie mir aufschreibt, okay, da hast du einen Termin, dann musst du dort und dort sein. Das musst du noch tun, du musst die Wäsche noch hier aufhängen. Aber eigentlich Wäsche musste ich nie aufhängen. Aber andere Sachen eben machen, ne? Und diese To-Do-Liste war so unglaublich wichtig für mich, damit ich eben möglichst gut durch die Zeit komme, in der ich alleine war. Und vielleicht kennen einige von euch solche Situationen, dass ihr auf euch alleine gestellt wurdet, vielleicht im Beruf, vielleicht auch als Elternteil. Ich weiß noch, als ich das erste Mal alleine auf meinen Sohn aufpassen musste, da war ich auch ganz schön nervös, wenn ich ehrlich bin. Weil da plötzlich so diese Person, die der Anker war, weg ist. Und du bist auf dich alleine gestellt. Und du denkst dir, ach du liebe Zeit, wie soll ich das jetzt schaffen? Du übernimmst eine andere Rolle, mehr Verantwortung. Und du hoffst, okay, hoffentlich kommt diese Person schnell wieder. Die Jünger Jesu standen vor einer ganz ähnlichen Situation. Jesus war kurz davor, sie zu verlassen. Er sollte ja sterben und auferstehen und dann in den Himmel hinauffahren. Und er gab ihnen Anweisungen für eine Zeit auf der Welt, in der sie ohne ihn auskommen mussten. Die waren ja ständig mit ihm unterwegs gewesen. Er konnte ihnen wahrscheinlich eine Antwort auf jede Frage geben. Aber bald waren sie auf sich alleine gestellt. Das haben die zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz verstanden. Aber Jesus hat es verstanden. Und deswegen wollte er sie auf diese Zeit vorbereiten. Er wollte sozusagen eine Liste schreiben und ihnen Tipps geben für die Zeit, in der er weg ist. Und in der Bibel sind diese Reden mit den Abschiedsreden Jesu betitelt. Und sie stehen in der zweiten Hälfte des Johannesevangeliums. Und die Inhalte dieser Reden helfen den Jüngern, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wie sollen wir nun als Nachfolger Jesu leben, wenn Jesus weg ist? So, diese Abschiedsrede ist für uns relevant, weil wir auch noch in dieser Zeit leben. Wir leben in einer Zeit, wo Jesus aufgefahren in den Himmel ist und wir als Christen warten auf seine Wiederkunft. Das heißt, der Text ist heute für uns das, was meine To-Do-Liste als 18-Jähriger damals vielleicht für mich war. So, aber diese Abschiedsrede, die zeigt uns nicht nur, wie wir leben sollen, sondern sie sagt uns auch, wer Jesus ist. Wer Jesus ist. Eure Jahresvision ist ja Fokus Jesus. Und ich verstehe das so, dass ihr euch anschaut, okay, wer ist dieser Jesus? Wer war dieser Jesus? Wie hat er gelebt? Und was bedeutet das vor allem für uns? Und in der jetzigen Predigtreihe, ich bin, 7 Worte, eine Stimme, befassen wir uns eben ganz besonders mit dieser Frage, wer ist dieser Jesus? Und du magst dich fragen, okay, warum ist das wichtig zu klären, wer dieser Jesus ist? Also, wenn du hier bist und du bist kein Christ, dann erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich vermute, wenn du hier bist, dann hast du so ein bisschen Interesse an Jesus und willst ihn besser kennenlernen. Und das wirst du heute tun. Aber wenn du Christ bist, dann denkst du dir vielleicht, boah, Jesus, den kenne ich doch schon ganz gut. Aber die Tatsache ist die, dass wir in einer Welt leben, die sehr laut ist. In einer Welt leben, in der uns jeden Tag Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Ideen und Ideologien an den Kopf geworfen werden. Und das uns prägt. Und das färbt ab. Das färbt ab auf unser Bild von Jesus. Und immer wieder brauchen wir so einen Reality-Check, wo wir schauen, okay, wer war dieser Jesus wirklich? Und eine Predigtreihe über die Ich-Bin-Worte ist hier wirklich sehr, sehr gut geeignet. Und deswegen schauen wir uns heute 8 Verse in Johannes 15 an. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Du darfst gerne auf deiner Bibel mitlesen oder an der Leinwand. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Wenn er das sagt, dann sagt er das nicht nur, um irgendwie ein Bild zu erklären, das er gleich bringen wird, sondern wenn Jesus sagt, er ist der wahre Weinstock, und wir müssen uns daran erinnern, er sagt das hier zu Juden, primär, dann ist das von extrem großer Bedeutung, weil Israel, das Volk Gottes, immer diese Berufung hatte, der Weinstock zu sein. Sie waren der Weinstock Gottes, berufen, um Frucht zu bringen, das hervorzubringen, was gut ist, was ehrbar ist, was heilig ist. Sie waren berufen, ein ausgesondertes und ein heiliges Volk zu sein, ausgesondert von diesen anderen Völkern, damit die anderen Völker um Israel herum auf dieses Volk schauen und denken, das ist Hammer, das wollen wir auch. Wir wollen auch mit diesem Gott leben. Dass sie auch dieses Verlangen danach bekommen, diesen Gott wollen wir kennenlernen. Die Leute gingen so weit, dass außerhalb des Tempels, der ja zentral war für den Glauben von diesem Volk, außerhalb des Tempels wurden goldene Reben und Weinstöcke gegossen und aufgehangen, als Zeichen eben dafür und als Erinnerung dafür, okay, Israel ist das auserwählte Volk Gottes, welches Frucht bringen soll. Und wenn du zu Gott gehören wolltest, dann musstest du auch Teil von Israel werden. Soweit es ging für Nichtjuden. Aber Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Jesus ist das, was Israel nie geschafft hat. Er erfüllt genau das, wozu Israel immer berufen war. Frucht zu bringen. Aber sie haben es nie nachhaltig geschafft. Und wenn man zu Gott gehören will, dann muss man eben nicht mehr die nötigen Rituale durchmachen, um zu Israel zu gehören. Nein, du musst zu Jesus gehören. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, dann heißt das in anderen Worten, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Und diese Worte finden wir auch im Johannesevangelium. Und nochmal kurz als Erinnerung für die, die schon in der Reihe dabei gewesen sind oder heute zum ersten Mal da sind. Indem Jesus ich bin sagt, ist es auf Griechisch, sind das die Worte ego eimi. Und er greift den Namen Jesu, den Namen Gottes selbst auf. Ich bin, der ich bin. So hat Gott sich Moses, dem Held Israels, ein paar hunderte Jahre vorher im Alten Testament offenbart. Und Jesus sagt das eben so klar. Er sagt, ich bin, der ich bin. Und indirekt sagt er, ich bin Gott. Und da er ist das, was Israel nie erfüllen konnte. Aber das erfüllt Jesus. Und wir gehen weiter. Der Vater ist der Weingärtner oder Weinbauer. Und was er tut, erklärt Jesus im folgenden Vers, Vers 2a. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, die schneidet er, also der Weinbauer, der Vater, ab. Wir werden heute viel über Frucht reden. Und deswegen wäre ganz kurz vielleicht hilfreich, das so ein bisschen zu definieren. Also Jesus benutzt hier natürlich ein Bild. Und wir alle wissen, was die Frucht einer Pflanze ist. Also Erdbeeren, Zitronen, Trauben oder Äpfel, was auch immer. Aber wenn wir im geistlichen Sinne von Frucht sprechen, dann kann das verschiedene Formen annehmen. Es gibt so die äußere Frucht und die innere Frucht. äußere Frucht ist messbar. Du könntest theoretisch messen, macht wahrscheinlich niemand, könntest theoretisch messen, wie vielen Leuten du in deinem Leben von Gott erzählt hast. Oder sie vielleicht sogar zu Gott gebracht hast, falls du dieses Privileg hattest. Du könntest theoretisch messen, wie viel Geld du gespendet hast. Oder wie viel Zeit du geopfert hast, um in deiner Gemeinde oder vielleicht woanders einen Unterschied zu machen. Das ist ein Aspekt der Frucht. Das sind sozusagen die harten Fakten. Aber der andere Teil ist die innere Frucht. Und dieser Teil ist bemerkbar, aber nicht messbar. Es ist nämlich die Heiligung, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Paulus, sehr wichtige Person im Neuen Testament, spricht in Galater 5 von der Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und anhand dieser Frucht des Geistes sehen wir, okay, das sind Charaktereigenschaften. Frucht im geistlichen Sinne sind primär Charaktereigenschaften. Der christliche Philosoph Dallas Willard sagte einmal, das Wichtigste, was Gott aus unserem Leben gewinnt, ist die Person, zu der wir werden. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir ganz oft, Gott ist irgendwie deutlich interessierter daran, wer wir werden, als das, was wir tun. Was wir tun, ist immer noch wichtig, keine Frage. Wir dürfen den Sendungsauftrag nie vergessen. Da haben wir noch als Gemeinden in der westlichen Welt ganz, ganz viel zu lernen. Aber wer wir werden, scheint irgendwie noch wichtiger zu sein. Weil das, was wir tun, ist oft Frucht dessen, was wir sind. Kurz gesagt, Frucht ist das Gute, das Gott ehrt, was seine Heiligkeit widerspiegelt und was dazu beisteuert, dass sein Reich, dass seine liebende und gnädige Herrschaft immer mehr Raum in unseren Herzen und in unserer Umgebung einnimmt. Das heißt, wenn dein Leben vielleicht gerade extrem voll ist, mit Job, mit Familie, mit Rechnungen, mit Verantwortung und so weiter, dann ist die Frucht Gottes oder eine Frucht Gottes in dir wäre zum Beispiel, wenn du Frieden verspürst. Obwohl alles so schwer ist gerade, verspürst du Frieden. Auch wenn das Leben gerade hart ist, weil Gott in dir ein tiefes Vertrauen entwickelt hat. Oder wenn du ein Kleinkind hast und das lässt dich absolut nicht beruhigen, es rastet völlig aus, dann kann eine Frucht sein, dass du ruhig und liebevoll bleibst, weil Gott dich zu einem ruhigen und liebevollen Menschen verändert hat. Und ich weiß, basierend auf meinem Morgen heute, brauche ich dann noch ganz viel Hilfe. Ich habe Mathis momentan alleine und ich bin eigentlich nur hier, weil Marie da ist, Mathis Tante, meine Schwägerin. Ich bin froh, dass ich hier sein kann. Aber alter Schwede, 2 Nächte ohne Mama, wow, so hart. So, aber, und jetzt kommt eine Warnung, die ist nicht leicht. Es gibt Reben, die scheinbar keine Frucht bringen. Die sind irgendwie am Weinstock dran, aber sie bringen keine Frucht. Um zu erkennen, ob ich wirklich zu Jesus dazugehöre, muss ich schauen, habe ich Frucht? Macht meine Beziehung zu Gott irgendwas mit mir? Verändert sie mich positiv? Macht sie mich liebevoller, gnädiger, geduldiger, barmherziger, freudiger, friedlicher, sanftmütiger? Macht sie mich Jesus immer ähnlicher? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und das ist der Litmus-Test eines Christen. Hat er oder hat sie Frucht? Und das ist ein Prozess. Charles Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger der letzten 200 Jahre, er sagte, dass dieser Vers eine Warnung an nominelle Christen sei. Also Christen, die sich nur als solche bezeichnen, aber keine wirklich sind. Sie gehören äußerlich irgendwie dazu, aber innerlich sind sie nicht mit Christus verbunden. Namenschristen, Papierchristen, Cafeteria-Christen, nenn sie wie du willst. Und wenn wir auf unsere westliche Kultur schauen, dann denken wir vielleicht, okay, schön, dass der christliche Glaube der am meisten verbreitete Glaube ist. Vielleicht denken wir, schön, dass der christliche Glaube das Wertefundament der westlichen Kultur darstellt. Vielleicht denken wir, schön, dass es auch so viele Christen im Siegerland gibt. Einige denken wahrscheinlich nicht so schön, aber es gab ja einige Erweckungsbewegungen im Siegerland. Viele Leute sind zum Glauben gekommen in kurzer Zeit. Und daraus sind auch viele Gemeinden entstanden. Das ist der absolute Hammer. Im kleinen Freudenberg gibt es ungefähr so viele Gemeinden wie in Bonn, wo ich eigentlich herkomme. Und Bonn ist 30 Mal größer. Es ist verrückt. Und mein größter Wunsch ist, mein innigster Wunsch ist, dass ich eines Tages auch Erweckung miterleben darf. Aber Erweckung, ob jetzt im kleinen Kontext wie im Siegerland oder im großen Kontext wie in der westlichen Welt, hat auch immer wieder zur Folge, dass der christliche Glaube sich mit der einheimischen Kultur vermischt. Und dass diese beiden Dinge dann so miteinander fusionieren, dass es dann auch viele Leute gibt, die Kirchenmitglieder sind, die vielleicht sogar aus Tradition jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Vielleicht tun sie alle Dinge, die man von einem Christen erwartet. So haben sie einen obligatorischen Abreißkalender, wo sie jeden Tag einen Vers lesen, um ihre Erlösung nicht zu verlieren. Aber eigentlich keine Jesus-Nachfolger sind. Weil so wie die fruchtlose Rebe tragen sie keine Frucht. Sie gehören äußerlich zu Jesus, aber innerlich sind sie nicht mit ihm verbunden. Und deshalb bringen sie keine Frucht. Und der Weinbauer, also der Vater, er schneidet sie komplett ab. Er wirft sie weg. In Vers 6 sehen wir, dass sie ins Feuer geworfen werden. Weil das ist das, was du mit toten Reben halt so gemacht hast. Du konntest die zu nichts gebrauchen. Du kannst nicht Möbel daraus bauen. Das Holz ist nicht wirklich dafür geeignet. Im besten Falle kannst du sie verbrennen und deine Hände daran wärmen. Und das, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst, ich finde die extrem herausfordernd. Das sind mega harte Worte. Ich glaube, der Text ruft uns dazu auf und die Worte Jesu rufen uns dazu auf, dass jeder von uns sich fragt, hey, okay, inwiefern bin ich Christ, nur weil meine Kultur mir das so beigebracht hat, weil meine Eltern mir das vielleicht so beigebracht haben. Und inwiefern bin ich Christ, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er eines Tages wiederkommen wird. Es ist sehr leicht, diese warnenden Verse in der Bibel immer nur auf andere zu beziehen. Es gibt ja so viele andere spannende Warnungen, zum Beispiel mit dem fruchtbaren Boden, wo Jesus über verschiedene, so die Fruchtbarkeit vom Boden spricht. Und ganz oft lesen wir solche Verse und sagen so, ah ja, ich bin guter Boden. Wenn das Wort zu mir kommt, dann ja, es geht auf, Gott tut sein Werk. Aber wir fahren besser mit der Strategie, indem wir eigentlich diese Verse möglichst herausfordernd lesen und uns wirklich selbst fragen, okay, inwiefern bin ich jetzt nur Christ, weil mir das so beigebracht wurde und inwiefern bin ich wirklich überzeugt davon? Der Text gibt uns aber nicht nur eine Warnung, Gott sei Dank, sondern er gibt uns vor allem auch einen Prozess, wie mehr Frucht in unserem Leben hervorgebracht wird. Vers 2b, wir gehen wieder zurück. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Die lebendigen Reben, die werden zurückgeschnitten. Nicht abgeschnitten, sie werden zurückgeschnitten. Oder gereinigt, wie es in manchen Texten steht. Es werden also bestimmte Teile der Rebe abgeschnitten, damit der Rest der Rebe noch mehr Frucht bringen wird. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie ein Weinbauer das wirklich macht. Für mich als Laien sieht das absolut aggressiv aus. Also das sieht so richtig verschwenderisch aus. Da wird so viel abgeschnitten, dass da nicht mehr viel von der Rebe übrig bleibt. Aber es muss so geschehen, damit die Weinrebe ihr volles Potenzial entwickeln kann. Weil nur dann, wenn die Reben zurückgeschnitten werden, werden sie noch mehr Frucht hervorbringen. Sie werden noch mehr Leben hervorbringen. Und so ist es auch in unserem Leben als Nachfolger Jesu. Ich meine, wie fühlt es sich für dich an, wenn du zurückgeschnitten wirst, wenn du gereinigt wirst, wenn du mal durch eine richtig harte Phase gehst? Für mich ist das schmerzhaft, das ist ermüdend. Es fühlt sich oft sinnlos und unnötig an. Und manchmal, klar, manchmal erleben wir diesen Schmerz, weil wir einfach nur dumme Entscheidungen treffen. Das ist selbstverschuldet. Aber nicht immer. Manchmal können wir auch nichts dafür und das Leben ist einfach hart. Aber so ist es auch, dass wir dann eben gereinigt werden, damit wir noch mehr Frucht hervorbringen. Und wenn du auf dein Leben zurückschaust, auf die schwierigen Phasen, so oft denken wir doch, ey, es war so beschissen, aber ich will es nicht missen. Ich bin froh, dass ich durch diese Phase gegangen bin, weil Gott etwas Schönes in mir und durch mich bewirken konnte. Der Autor des Hebräerbriefes trifft es auf den Punkt, wenn er schreibt in Hebräer 12, Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. In unserer westlichen Kultur wollen wir dem Schmerz immer möglichst aus dem Weg gehen. Das ist klar. Aber, und das ist jetzt leider nicht so ganz eine gute Botschaft, die gute Botschaft kommt, der Schmerz wird in dieser Welt nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt. Ich hoffe, das ist keine Überraschung für dich. Es gibt Phasen, in denen es leichter ist und ich wünsche dir, dass du gerade in so einer bist. Aber wahrscheinlich sind wir nicht alle in so einer leichten Phase momentan. Der Schmerz, der wird erst in Ewigkeit bei Gott endgültig vorbei sein. Und falls du gerade durch ein finsteres Tal gehst, falls du gerade Schmerz und Leid erlebst, dann lass dir zusprechen, Gott will mehr und mehr Frucht in dir hervorbringen. Er will immer mehr Heiligkeit in dir hervorbringen. Er will dich seinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher machen. Und es ist nicht leicht, aber es ist immer mit seinem Beistand. Dein Schmerz ist nicht umsonst. Dieser Text gibt uns aber auch einen Zuspruch. Diese warnenden und mahnenden Worte Jesu, die haben die Jünger vermutlich so bis ins Mark getroffen. Vielleicht haben sie sogar eine Panikreaktion hervorgerufen, dass sie sich fragen, werden wir jetzt abgeschnitten? Werden wir weggeworfen? Aber nein, Jesus sagt, ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Und das erklärt er in den nächsten zwei Versen. Vers 4. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Wenn ihr Frucht bringen wollt, dann bleibt in mir und ich bleibe in euch. Aber was bedeutet das? Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Begriff, oder? So, bleibe in mir. Nutzen wir nicht wirklich. Vielleicht hilft es uns zu schauen, wie Jesu Beziehung zu seinem Vater war. Weil auch da sagte er in Johannes 14, Kapitel vorher, dass er im Vater ist. Und wenn ihr in der Jahresvision Fokus Jesus seid, dann lohnt es sich natürlich zu schauen, okay, wie hat Jesus gelebt? Was können wir von ihm lernen? Das heißt, jetzt schauen wir, wie ist Jesus im Vater geblieben? Also, wie ist er im Vater geblieben? Punkt 1. Jesus ordnete sich dem Willen des Vaters unter. Wichtig, Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Aber auch der Mensch hatte einen Willen. In der Passionszeit sehen wir, also kurz vor der Kreuzigung Jesu, da sagt Jesus, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorbeigehen. Er hat so viel Stress gehabt, dass er sogar Blut geschwitzt hat. Und dann sagt er, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus ist nicht heiß auf Leid und Schmerz gewesen. Die menschliche Natur strebt gegen solche Dinge. Sie will Erlösung, sie will Vergnügen. Aber Jesus ordnet sich dem Willen des Vaters unter. Und wenn wir in Jesus bleiben wollen, dann müssen wir uns auch seinem Willen unterordnen. Punkt 2, wie Jesus im Vater blieb, er denkt und glaubt das Gleiche wie der Vater. Unser Bleiben in Jesus führt immer mehr dazu, dass wir immer mehr so denken und glauben wie Gott. Zugegeben, Jesus als Sohn Gottes konnte das wahrscheinlich von Anfang an. Für uns ist es eher ein Prozess, zu dem wir laut Römer 12, Vers 1 berufen sind. Erneuert euer Denken, passt euch nicht den Maßstäben der Welt an. Aber unser Denken wird verändert, wenn wir uns mit dem Denken Jesu beschäftigen. Und das ist nicht nur eine biblische Wahrheit, es ist Psychologie und es ist Neurobiologie. Das, womit wir uns beschäftigen, verändert unser Denken. Punkt 3, wie Jesus im Vater blieb, er verbrachte viel Zeit mit dem Vater. Er stand morgens früh auf, um mit dem Vater zu reden oder zu beten. In anderen Stellen lesen wir, er blieb länger wach, um mit dem Vater zu reden, um mit ihm Zeit zu verbringen. Und er kannte die Worte des Vaters. Er wusste nicht nur davon, sondern er kannte sie wirklich. Und das erklärt, warum die Jünger Jesu auch schon gereinigt sind. Sie kennen die Worte Jesu. Sie haben sie in sich. Sie atmen sie ein und sie atmen sie aus. Und hier erkennen wir dieses Paradox des In-Jesus-Bleibens. Weil dieser Text verheißt uns auf der einen Seite, hey, wenn du Frucht bringen willst, dann musst du nichts machen, außer in Jesus bleiben. Aber wenn wir uns anschauen, okay, was heißt es, in Jesus zu bleiben? Dann sehen wir, das kostet uns was. Weil jede lebendige Beziehung uns etwas kostet. Wir müssen Zeit aufbringen. Jesus hat viel Zeit im Gebet, in der Stille, alleine mit dem Vater verbracht. Wir müssen irgendwie auch unseren Tagesrhythmus anpassen, wenn wir eine lebendige Beziehung mit irgendwem haben wollen. Jesus ist oft früh aufgestanden oder länger wach geblieben, um im Vater zu sein. Wir müssen auf das Denken und auf das Fühlen des Gegenübers eingehen. Jesus ordnete sich dem Willen des Vaters unter und er sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In Jesus zu bleiben, ist die beste Verheißung, die wir bekommen können. Echte Frucht entsteht, wenn wir die Beziehung zu Jesus an erste Stelle stellen. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Weil Gott an erste Stelle zu stellen, diese Beziehung zu priorisieren, das kostet uns etwas. Und das darf es auch, weil es Jesus alles gekostet hat, damit wir in Beziehung mit Gott sein können. Und so sagt er in Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wenn wir Frucht bringen wollen, müssen wir in Jesus bleiben. Das ist die Message. Bleib in Jesus, wenn du Frucht bringen willst. Und man kann ja viel für Gott machen, aber ohne Gott machen. Das wissen Pastoren sehr, sehr gut, denke ich mal, Gerrit, ich weiß nicht. Du kannst viele tolle Dinge für Gott machen, aber ohne Gott machen. Du kannst viel Geld verdienen, du kannst großzügig spenden, du kannst eine Familie gründen, du kannst tolle christliche Dinge machen, wie predigen, eine Gemeinde leiten, Seelsorge anbieten oder was auch immer. Aber wir können keine nennenswerte Frucht hervorbringen, wenn wir sie nicht mit Jesus machen. Wenn wir nicht in Jesus sind. Und die Gefahr als Nachfolger Jesu, egal, ob du jetzt im Gemeindedienst bist, ob du Laie bist, ob du Profi bist, es ist egal. Die Gefahr ist, ganz viel für Gott zu machen, aber ohne Gott. Für ihn, aber ohne ihn. Wenn du jetzt dir diese Weinrebe anschaust, okay, wir sehen vor allem Frucht, im Hintergrund eine Rebe, dann müssen wir uns fragen, okay, was müssen diese Trauben jetzt tun, um zu wachsen? Haben die irgendwelche Lifehacks? Können die sich so anstrengen, so, oh, ich will jetzt wachsen? Nein. Sie müssen einfach verbunden sein. Sie müssen verbunden sein mit dem Weinstock. Der Pflanzensaft kommt an, er gibt ihnen die nötigen Nährstoffe und sie wachsen. Es braucht keine Wundertricks, um Frucht hervorzubringen. Solange sie verbunden sind, werden sie wachsen. Und wenn du dich schwach fühlst, vielleicht weil du alt bist, vielleicht weil du krank bist oder das Leben dich aus anderen Gründen gerade mega herausfordert und du ganz wenig für Gott machen kannst, dann lass diesen Text zu deinem Herzen sprechen. Du bringst Frucht, indem du in Jesus bleibst, indem du Zeit mit ihm verbringst, indem du die Beziehung auf die Eins stellst. Und ich weiß, unsere Möglichkeiten, Zeit mit Gott zu verbringen, sind ganz unterschiedlich. Wenn du Frührentner bist, dann hast du wahrscheinlich alle Zeit der Welt. Wenn du gerade ein kleines Kind hast oder am besten noch 2 oder 3, dann würdest du dich mal über 30 Sekunden Ruhe freuen. Aber Gott lädt dich ein, gib mir das, was du mir geben kannst. Verbringe Zeit mit mir. Ein anderer Aspekt des In-Jesus-Bleibens, der betrifft nicht nur die persönliche Beziehung zu Jesus, sondern die Beziehung zu den anderen Reben. Weil, wenn du zum Weinstock gehörst, wenn du eine Rebe bist, dann hast du auch ganz viele andere Reben um dich herum. Und manchmal denkt man sich vielleicht, Mensch, diese anderen Reben gehen mir ganz schön auf den Keks. Es wäre doch manchmal deutlich einfacher ohne die anderen. Ich wäre hier einfach alleine, so Jesus und ich, wir alleine, wir kriegen das schon hin. Aber wenn wir in die Botanik schauen, dann sehen wir, wenn der Weinstock so beschnitten wäre, dass nur eine einzige Rebe dran wäre, also ein dicker Stamm und dann eine Rebe, dann hätte die Pflanze tatsächlich zu wenige Blätter und könnte somit nicht genug Sonnenlicht absorbieren und in Energie umwandeln, also Photosynthese machen. Sie würde schwach werden. Das heißt, ein Weinstock mit nur einer Rebe, der wäre schwach. Er wäre anfällig, krank zu werden. Er könnte den Winter vielleicht nicht überstehen oder würde sogar sterben. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, dann heißt das auch, dass wir als Nachfolger Jesu einander brauchen. Die Menschen, die gerade um dich herum sitzen, die brauchst du. Und noch viel mehr wahrscheinlich. Wir brauchen es, dass wir irgendwie in Reibereien kommen, vielleicht sogar in Konflikte kommen. Wir brauchen es, Rechenschaft abzugeben und Herausforderungen im Zwischenmenschlichen zu haben. Ich weiß, es ist total ungemütlich, aber wir brauchen es, um Frucht hervorzubringen, weil Jesus Nachfolge kein Einzelsport ist. Es ist praktisch unmöglich, Jesus immer ähnlicher zu werden und das komplett alleine zu machen. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber zeig mir einen Christen, wo du denkst, boah, der ist wirklich ein guter Christ. So, ich will so werden wie der. Und dann schau mal, ob der alleine unterwegs ist oder ob der eine starke Community um sich herum hat. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er eine starke Gemeinschaft um ihn herum hat. Und deswegen brauchen wir einander. Als Reben, die am Weinstock herangepflanzt sind. So gibt uns Jesus das Versprechen, wenn wir in ihm bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Die unweigerliche Folge des in Jesus Bleibens ist, dass wir Gottes Willen immer mehr kennen. Dass unser Herz immer mehr so verändert wird, dass es ihm ähnlicher wird. Dass wir uns immer mehr nach ihm ausstrecken. Dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und dann ist es ganz logisch. Wir können bitten, was wir wollen und er wird es erhören. Warum? Weil unser Bitten sich verändert. Vor knapp 20 Jahren habe ich Gott kennengelernt. Vor 13 Jahren habe ich mich bewusst entschieden, ihm nachzufolgen. Hab lange gebraucht. Und in dieser Zeit haben sich meine Gebete verändert. Ich habe Gott besser kennengelernt. Ich habe ihn immer besser verstanden. Wer er ist, wie er über mich und mein Leben denkt. Und natürlich bin ich noch lange nicht am Ziel angekommen. Wir haben noch ganz viel, einen ganz langen Weg zu gehen. Aber meine Gebete haben sich immer mehr verändert. Weg von, bitte Gott, mach das hier, hier und so und so und so, hin zu, Jesus, verherrliche dich in meinem Leben. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus, ich würde das gerne so haben, aber ich bin ein Gefäß für deine Herrlichkeit. Und ich gebe mich dir hin. Und immer mehr erlebe ich, dass Gott meine Gebete erhört. Und das ist jetzt wirklich kein geistlicher Flex oder sowas. Also kommt nicht zu mir und denkt so, oh, seine Gebete werden erhöht. Nein, es ist einfach die logische Folge von der Veränderung, die wir erleben, wenn wir in Jesus bleiben. Natürlich sollen wir auch immer noch bitten. Und das mit Kühnheit, mit Ausdauer. Aber je mehr wir in Jesus bleiben, desto mehr erhört er unsere Gebete. Unsere Gebete, und das ist eben ein Prozess. Und zu guter Letzt erinnert uns Jesus eigentlich nochmal, worum es hier wirklich geht. Vers 8. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wir machen all das, damit Gott verherrlicht wird. Und weil wir Jünger Jesu sind. Sowas ist in unserer Natur als Nachfolger Gottes. Wir bringen keine Frucht hervor, um uns zu profilieren, um irgendwie vielleicht eines Tages mal auf die Bühne zu kommen und den Leuten zu zeigen, wie toll man ist. Nein, wir wollen, dass das Scheinwerferlicht auf Gott fällt, nicht auf uns, auf Gott, damit er verherrlicht wird. Weil das ist in unserer Natur als Nachfolger, als Jünger. Wir kommen jetzt zum Ende der Predigt und die Band kann schon mal hochkommen und sich bereit machen für die Zeit gleich. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Text. Ich finde, diese Worte Jesu haben es richtig in sich. Weil diesen einerseits wirklich diese scharfe Warnung, diese krasse Warnung. Jede Rebe, die keine Frucht trägt, wird abgeschnitten. Aber vor allem ist dieser Text auch Zuspruch und Erklärung, was in unserem Leben eigentlich passiert, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Und die Worte sind aber auch Ermutigung. Ermutigung, dass wir uns nicht verrückt machen müssen mit leeren religiösen Handlungen und irgendwie krampfhaft versuchen, Frucht hervorzubringen. Versteht mich nicht falsch. Geistliche Disziplin bin ich ein großer Fan von. Aber diese Disziplinen helfen uns eben, um in Jesus zu bleiben. Darum geht es. Es geht darum, in Jesus zu bleiben, uns nicht irgendwas zu verdienen bei ihm. Nein, nein. Das hat Jesus schon gemacht. Er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden. Er hat all das bezahlt, was wir eigentlich hätten bringen sollen, damit wir bei ihm sein können. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, in ihm zu bleiben, die Beziehung zu priorisieren. Jesus sagt, bleibt in mir und ihr werdet Frucht tragen. Wir werden jetzt gleich eine Zeit der Stille haben. Vielleicht mit ein paar Kindern im Hintergrund, das ist völlig okay. Wir lassen uns nicht von den VIPs im Reich Gottes ablenken. Und wir werden den Heiligen Geist einladen, mal unsere Beziehung zu Jesus anzuschauen und zu durchleuchten. Und wir wollen Gott fragen, okay, wie lebe ich eigentlich meine Beziehung zu dir? Wie wichtig bist du mir? Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Wie wirkt sich das aus? Und dann wollen wir auch als letzte Frage die Frage stellen, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott im Leben von jedem von uns hier etwas tun möchte. Und wir alle sind an unterschiedlichen Punkten in unserer Nachfolge. Einige gehen gerade durch eine schwere Zeit, einige gehen durch eine leichtere Zeit. Aber der Heilige Geist lädt uns immer ein, einen Schritt weiter zu gehen. Das heißt, ich werde jetzt gleich beten. Dann werden wir ein, zwei Minuten Stille haben und dann werde ich wieder beten und wir singen ein Lied. Lass uns beten und still werden. Jesus, danke für diese Worte, dass du sie uns dagelassen hast, dass du uns gezeigt hast, wie wir Frucht hervorbringen können. Nicht durch krasse Anstrengung, sondern vor allem durch das Bleiben in dir. Und danke, dass du, nachdem du in den Himmel aufgefahren bist, du den Heiligen Geist ausgesandt hast, der jetzt in unseren Herzen lebt und der jetzt in diesem Moment auch zu unseren Herzen sprechen möchte. Und so beten wir, komm, Heiliger Geist, und sprich zu uns. Wir wollen jetzt bewusst still werden und offen sein für deine Reden, vielleicht für Gefühle, die du uns schenkst, einfach für dein Wirken. Wir werden jetzt still vor dir, Herr.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.